mit Thies.
Andreas Altmann ist einer der aufregendsten Reisereporter. Wir hören regelmäßig von ihm und den Menschen, die ihn da draußen in der Welt so besonders beeindruckt haben, in unserem Podcast Die Welt von A bis A. Für sein neues Buch ist er in Mexiko gewesen. Das heißt, in Mexiko Reise durch ein hitziges Land und das ist es in vielerlei Beziehung. Herzlich willkommen im SWR3-Studio.
Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Mexiko, ein Land mit einer Hochkultur, die eine grandiose Vergangenheit hat. Tolle Künstler, wunderbare Menschen, die aber auch teilweise schon ein bisschen resigniert haben angesichts eines Staates, der ja korrupt ist. Eine Gesellschaft, die mit Leichen und Kriminalität gepflastert ist, wo Leichen auch noch zerstückelt und in Einzelteilen verschickt werden, wo du gar nicht weißt, wie der Polizist mir gegenüber da ist. Ist das ein guter oder ist das ein böser? Welchen Polizisten, und das frage ich dich als allererstes, bist du denn begegnet?
Naja, der Polizist wird nicht zu mir sagen, hey Robin, soy corrupto yo, ich bin korrupt, sondern er wird sich natürlich, wie wir alle, den Heiligenschein aufsetzen. Und also ich bin natürlich sehr vorsichtig vom Eindruck, den ich habe, rückzuschließen, wie jemand ist. Es gibt Menschen, die unvertrauenswürdig aussehen und Erzengel auf Erden sind und andere leimen dich mit einem Engelsgesicht. Also ja, natürlich habe ich mit denen geredet. Natürlich wissen sie alle. Ich habe keinen einzigen Polizisten getroffen, der keine schusssichere Weste hatte.
Okay.
Und es sind immer wieder Plakate, sieht man in den Städten, wo eine hübsche junge Frau, die Polizistin ist, anwirbt, weil das natürlich ein lebensgefährlicher Beruf ist. Es gibt zweimal Weihnachtsgeld. Aha. Es gibt also für mexikanische Verhältnisse ein Traumgehalt. Und natürlich gibt es unter diesen vielen Korrupten, die, wir werden später auf die drei großen korrupten Gruppen in dem Land zurückkommen, die ihr Leben einsetzen, die sauber sind, die dafür kämpfen wollen, dass ihr Land gerettet wird und nicht im Chaos und im Wahnsinn und im Köpfe abschneiden untergeht.
Muss man nicht in einem solchen Land ständig Angst haben? Wir hören von Politikern, die korrupt sind. Die Polizei ist korrupt. Die Kartelle dominieren teilweise dieses Land. Immer wenn ich von Menschen höre, die in Mexiko waren, dann denke ich als erstes, ich hätte Angst.
Ja, ich würde mich gerne jetzt als Hero herausputzen und sagen, ich bin doch der Einzige, der sich da... Nein, das ist eben das Seltsame. Ich habe ja in New York damals gelebt und da waren 6 Tote pro 24 Stunden allein in den 5 Boroughs von New York. Das ist nicht so. Das ist eine Gewalt, die ja nur in bestimmten Zirkeln stattfindet. Mhm. Also ich beschreibe, wie ich in Städten bin. In Tampico kommt so eine Stelle vor und da ist friedliches Leben, die Leute in Cafés, schöne Frauen, alte und junge Menschen und cool, Leute singen wie bei uns. Die Gefahr ist, wenn du in dieses Negocio, in dieses Geschäft reingehst und wenn du auf irgendeine Weise damit zu tun hast, als Runner, also der verteilt, als einer oder einer, der mit der Polizei Kontakt aufnimmt, dann bist du gefährdet, weil du, wie mir ein Taxifahrer mal sagte, als Lebender wirst du dieses Business nicht verlassen, weil sie dich dann umbringen, weil du dann schon zu viel weißt. Selbst wenn du sagen würdest, ich sage niemandem. Mhm. Nein, du bist dann tot. Trittst du ein, bist du, wenn du Glück hast, wirst du leben, vielleicht mit mehreren Schusswunden oder nicht überleben. Also es ist, natürlich gibt es 1% Tote, das könnte dann ich sein. Ich komme aus Versehen in Kugelhagel rein, ich stehe im Laden drin. Da hat ein Ladenbesitzer, wurde umgelegt, weil er nebenbei Drogen hatte und versucht hat zu bescheißen. Mhm. Also wird er vom Kartell umgebracht, dann stehe ich gerade im Weg und dann kriege ich auch eine Kugel in den Kopf. Aber sonst ist es nicht so wie, ich habe mal gearbeitet in Johannesburg, der Straße, Carjacking, rausgezogen mit der Knarre aus dem Auto. Und das ist nicht so. Ja. Es gibt die normale Sexualität, die normale Kriminalität, aber die ist nicht schlimmer wie bei uns. Klar, die gibt es normale aus Eifersucht. Aber die große ist in diesen Zirkeln drin. Da ist sie.
Dieses Tampico, ein Ort, wo überall Waffen zu sein scheinen. Warum gerade dort?
Naja, das ist nicht warum gerade. Ich habe es nur ganz besonders dort erwähnt, weil es mir auffiel, an einem Nachmittag plötzlich sind so Seitenstraße vom großen Zocalo entfernt, also an dem Hauptplatz, und da tanzen die Leute, Musiker treten auf und ich, armer Pinsel, naive Frage, was da los ist. Und die verstehen gar nicht, warum an einem normalen Werk da getanzt wird. Das ist eben así, so ist es halt in Mexiko. Diese Fähigkeit, das andere Leben, das Gefährliche zu vergessen und sich am Leben freuen zu können und zu tanzen und dann diese Musiker und dieses Saxophon-Solo und so weiter. Aber natürlich, dort herrschen die Lasetas, die laut CIA zu den gefährlichsten und blutrünstigsten Kartellen gehören. Aber wie gesagt, Mexiko hat eben auch diese beiden Seiten. Natürlich wegen der Angst noch ein kleines Beispiel, wenn du in den Bus fährst. Ja. Sie haben ja praktisch keine Eisenbahn, also keine vier Passagiere. Das Bussystem geht sehr gut. Der Busbahnhof in Mexiko ist so groß wie ein Flughafen. Und da kommst du immer vorher Kontrolle. Da kommt rein, die Polizei filmt dich. Jeder wird gefilmt.
Gefilmt?
Ja, vorher steht einer mit einer, so einer Metallsonde, um dich zu schauen. Dein Gepäck muss durch so ein X-Ray durchgehen. Also es gibt diese Szene, wo ich beschreibe, die ich nicht erlebt habe, wo ein Mann, das muss ich mir immer vorstellen, das muss man dann nach Deutschland transportieren. Ja. Diese Szene ist im Bus drin, vier Halunken kommen, rauben die Dinge aus, die Passagiere aus, und am Schluss, wo sie rausgehen, steht einer auf und knallt einen nach dem anderen um, verteilt, gibt den Leuten das Ding zurück, das Diebesgut, und bittet sie, nichts über sein Aussehen zu erzählen, und verschwindet dann mitten in der Nacht, mitten auf der Strecke. Und natürlich haben die alle dicht gehalten. Und also man stellt sich vorhin in Deutschland für den Bus und steht dann auf und knallt vier Leute um und verteilt dann wieder das Gestohlene.
Und trotzdem war ja jeder Passagier gefilmt worden. Also irgendjemand wird schon rausgekriegt haben, wer das ist.
Ja, das gibt schon auch so Nebenstrecken dann so. Da wird jetzt dann nicht, das ist schon richtig, aber die Hauptstrecken und so. Aber wie gesagt, ich habe ja auch beschrieben, dass es gibt Reiseführer, ich war dann dort, ich habe keine Reiseführer dabei immer, aber ich war in einem Buchhandel, habe mir das angeschaut, dass der Norden überhaupt nicht mehr vorkommt in den Reiseführern, weil der gefährlichste ist.
Okay.
Und ich habe keinen Westler gesehen, da waren sicher Westler, aber ich habe sie halt nicht gesehen, wie man sie ja, wie später im Süden kommen, Tausende herumrennen und so.
Das ist der Vorteil, wenn man ohne Reiseführer, ohne App, ohne Karte reist, wie du das ja immer machst.
Ja, aber ich habe ja ein Mundwerk, ja. Und ich mag ja auch, dadurch entsteht ja auch Kontakt. Der andere muss ja das nicht, der muss ja nicht mit Geschichten heimkommen, der kann ja für sich reisen und so weiter.
Ja, ja, klar. Diese Busreisen an sich, die sind relativ geräuschvoll, oder? Also für dich war das auch eine besondere Erfahrung, Busfahren in Mexiko.
Naja, ich bin ja ein leidgeprüfter Herr. Und ich habe ja in meinem Buch über Südamerika, über Kolumbien und so weiter, jeder, der dort reist, weiß das, dass dann, sobald man drinsteht und der ist aus dem Busbahnhof gefahren, beginnen die Schlachthofgeschichten und du zählst bis drei und der erste fliegt mit einer Kugel im Kopf schon. Und da sind dann fünf oder sechs Monitore oder Fernseher drin und das geht dann in den letzten Kugelhagel, geht gleich überlappend der nächste Mord. Ja, das ist natürlich für jemand unverständlich. Du hast ja schon dieses Furchtbare, wo du die Zeitung aufschlägst und Köpfe dir entgegenrollen, Bilder, die ja bei uns nie gezeigt würden, wo der Kopf von jungen Leuten auf dem Torso liegt, abgeschnitten und daneben die vier Extremitäten. Also warum sie sich das zumuten und wollen, unergründliches Menschenherz, ich weiß es nicht.
Sind die Mexikaner denn, also wirklich die normalen Mexikaner wie du und ich, sind die denn schon durch all diese Bilder leicht abgestumpft?
Das wird eine komplizierte Antwort. Immer wieder komme ich darauf zurück, dass es mich so wundert, weil die Leute ja wirklich sowas von freundlich und herzlich sind. Ich bin ja immer der Fremde, das heißt, ich bin immer der Doofe. Ich weiß natürlich viel, viel weniger als alle Leute, die dort sind. Und dann verirre ich mich, da nehmen die mich bei der Hand, gehen für mich 2 Kilometer zurück, um mich auf die richtige Strecke zu führen, erklären diesen Dodel aus Europa endlos lang, wie es hier zugeht und so weiter. Also das ist dieser Widerspruch. Diese Mehrheit, die herzlich ist und freundlich, und diese stattliche Minderheit, die dieses Land terrorisiert. Ja, also das macht auch Freude bei den Leuten. Ich habe ja auch Geschichten natürlich da, wo Leute lustige Geschichten über ihre Ehemänner, über ihre Ehefrauen, dann diese Betrüger, die versprechen, dass wenn der Mann verschwunden ist, es wird unendlich verlorenen Lieben hinterher geschluchzt. Und dann gibt es solche Kanaillen, die behaupten, ich kann den wiederfinden und in 60 Minuten hast du deinen Verlorenen, der dich verlassen hat, wiedergefunden und so weiter. Also es sind ja auch unglaublich lustige und es ist ja nicht nur Kopfabschneider und nicht nur Verbrechen.
Ja. Also all diese tollen Menschen, die dich dann an die Hand genommen haben und dir den Weg gezeigt haben und dir erklärt haben und aus ihrem Leben erzählt haben, all diese Menschen leiden natürlich auch unter diesem großen Krebs.
Das ist richtig.
Wie es dort heißt. Wie heißt es? Gran Cancer oder wie heißt es auch?
El Gran Cancer.
El Gran Cancer. Ein Krebs, verursacht durch Gier. Gier der Kartelle, der Politiker, der Polizisten. Wann hat das angefangen eigentlich?
Zuerst einmal, es gibt sogar Fernsehspots, die vom Innenministerium bezahlt werden. Dann sieht man dann ältere oder junge Mexikanerinnen und Mexikaner, die dann in die Ferne schauen und die Rechte auf ihr Herz legen und dann Cuenta conmigo, Mexico, rechne mit mir, Mexiko, weil sie enttäuscht sind, weil sie Desanimo, mutlos, weil sie nicht mehr glauben. Ich habe niemanden getroffen, der die Politiker, selbst die Partei, die er wählt, nicht für Kriminales hält, weil sie natürlich so enttäuscht sind von dem, was aus diesem grandiosen, riesigen Land, zwei Meere, fünfmal, glaube ich, so groß wie Deutschland, viel weniger proportional gesehen bevölkert. Also es wäre alles da und die Politiker, man sagt, also ich habe ja Journalisten, die ja seit Jahrzehnten dort über Drogen arbeiten, 40%, also sie, die Politiker, wären die gefährlichsten. 40% aller Politiker sind entweder Schreibtischmörder, entweder Schreibtischmassenmörder oder Hehler, Zuträger. Und die arbeiten dann wieder mit 50-60% der korrupten Polizisten zusammen und dann natürlich die Kartelle.
Was heißt Schreibtischmörder? Also die gegebenen Auftrag, meinst du?
Ja, natürlich, klar. Herr Hitler war auch zum Beispiel stadtbekannter Schreibtischmörder. Ja. Ja, jemand, der nicht selber die Gurgel ansetzt oder das Hackebeil, sie haben ja immer das Hackebeil hinten am Rücksitz zum Abhacken. Mhm. Das macht er nicht selber, sondern er gibt einen Auftrag, was er natürlich moralisch gesehen hat, ich das vollkommen selber ist.
Wann hat das angefangen? Weiß man, wo der Knackpunkt in der mexikanischen Geschichte war, wo es falsch gelaufen ist?
Das ist interessant, weil ich war vor 30 Jahren in Mexico City, um versuchen, Spanisch zu lernen.
Ja, was ja gut geklappt hat, denn du schmeißt hier die ganze Zeit schon mit wunderbar klingenden Ausdrücken um.
Also den Cervantes-Preis bekomme ich nicht. Ich stehe auf jeden Fall nicht auf der Shortlist. Nein, sondern, und da war es ja, da war Cortari an der Macht und der ging als Weltmeister in die Annalen ein für das Bestehlen des eigenen Landes. Hm. Aber er hat sich dann mit seinen Milliarden gerettet, jetzt glaube ich, lebt er in Irland. Es war noch nicht diese Drogengeschichte. Es war so, man sagt, also es gibt natürlich verschiedene Theorien, wie um die Jahrtausendwende dann die andere Partei, jetzt ist die institutionalisierte Revolution und dann kam man die PAN, die Mitte-Rechtspartei, die ist natürlich genauso korrupt, aber die hat noch nicht so ein langes Schwarzbuch von Korruptheit. Ja, ja. Und dann hat eben Calderón angefangen, Präsident, gegen die massiv die Macht der Militär gegen die Kartelle einzusetzen, um sie auszurotten. Und das erst hat diese Wut und diesen Hass von diesen Kartellen erst recht angestachelt. Und da die große Explosion, sagt man, ging um die Jahrtausendwende, die 2000-Jahrwende los.
Was sagen die Mexikaner selber, warum das Land nicht auf die Beine kommt?
Ja, das ist ja immer eine, gerade für Europäer, weil man redet ja leicht und die Falle des Rassismus, der Überheblichkeit, die lauert ja immer, ist ja klar. Warum? Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Mexikaner dümmer sind als wir, wahrscheinlich auch nicht intelligenter, sondern ungefähr so wie wir.
Ja? Mensch heißt.
Ja, Mensch. Und es ist eben, weißt du, das ist wie der Krebs, wenn er mal da ist, dann ist er da, dann wuchert er und nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Und wenn das Geschäft läuft und Gier, ich erinnere mich mit meinem Zen-Master, wie ich da in dem Kloster gelebt habe, in Japan, und durfte man ihn fragen, was denn die Ursünde ist. Und zuerst hat er wahnsinnig gelacht über die dumme Frage. Und dann, bevor er mich weggeschickt hat, sagt er, the greed, die Gier. Und wenn wir uns die Welt anschauen, warum wir sie vernichten, dann ist es die Gier, das nicht den Hals voll bekommen.
Ja. Einer von denen, mit denen du gesprochen hast, der hat dann mal erwähnt, wir Mexikaner, wir sind faul, wir sind träge. Ist denn das so? Ist da was dran? Oder hast du widersprochen? Hast du dich getraut zu widersprechen?
Na, ich kenne ja nicht die 135 Millionen Mexikaner. Nein, ich kenne ja auch Deutsche, die sagen, die Deutschen sind faul. Ich glaube jetzt nicht, dass die Deutschen besonders auffallen. Die sagen, vor allem noch gute und schlechte Dinge auf, aber jetzt, dass sie abenteuerlich faul sind, das glaube ich eben nicht. Aber natürlich haben wir gigantische Faulpelze in unserem Land. Nein, ich habe Leute, die heimlich schuften müssen. Und da, wo ich war, in dem Hotel, und das war immer, und ich war in keinem Luxushotel, immer sauber und up to date, und es war da. Also nein, habe ich nicht das Gefühl. Nur das, was die Engländer, die Amerikaner eben Neighborhood Pride nennen, Nachbarschaftsstolz. Das heißt, ich bin stolz auf meine Nachbarschaft, deshalb pisse ich nicht überall hin. Ich werfe auch mein Ding nicht auf die Straße, sondern weil ich will, dass meine Nachbarschaft schön ist und sauber, trage ich es zum Ding. Wenn es aber weg ist, wenn du siehst, dass die Oberen, die dir bestimmen, die dich kujonieren und so weiter, völlig korrupt sind, dann verlierst du auch die Liebe zu deinem Land und du sagst, okay, was hat es für Sinn, dass ich was mache? Warum soll ich ehrlich sein? Mhm. Ich beschreibe an einer Stelle, wo ich im Hotel bin, und dann sagt er zu mir, ob ich eine Rechnung will. Und dann wusste ich natürlich die Absicht von dieser Dinge. Dann sage ich, nein, dann bin ich auch korrupt, weil er, ja, nein, er zahlt dann keine Steuern und ich zahle weniger. Ja. Also ich bin natürlich genauso. Ich bin also vorsichtig, indem ich mich moralisch errege und mit dem ganz dicken, erregierten Zeigefinger durch das Land renne.
Ja. Ein Satz, den fand ich ganz schön in deinem neuen Buch in Mexiko, wo du auch äußerst, dass du ja auch ein bisschen Bewunderung hast für diesen Abschaum. Und dann schreibst du von einer sehr süßen Begegnung, wie du zwei Polizisten in einem 7-Eleven beobachtet.
Bewunderung nicht für ihre Bestialitäten, sondern für das Gefühl, ich nenne es das Gutenberg-Syndrom, ich bin Gott. Mir kann nichts passieren. Mhm. Ich kann das alles tun, dieses völlige Vergessen, das sind ja andere, ich werde beobachtet, ich könnte ja entdeckt werden. Das vergisst du. Du denkst, du hast so lange gemordet und Unrecht getan, dass du nicht mehr einholbar bist vom Gesetz. Also das Gefühl habe ich leider nicht. Ich bin ein Bedenkenträger, gell, und denke, oh, jetzt habe ich wieder die Kasse leer geräumt, habe ich sicher der Heiland gesehen oder sonst jemand und so weiter. Ja, das finde ich lustig. Ein Bild, ja, in der Kirche, ich bin in der Kirche auch, ich sehe dann, was du in Deutschland natürlich nie geschenkt bekommst, das ist ja das Schöne in diesen Ländern, dass ich in den 9-11 ist ja so ein, nicht 9-11, 7-11 ist ja diese kleinen Lebensmittelläden, diese Kette. Ja. Und ich gehe da rein und plötzlich sehe ich so zwei Polizisten, ja, völlig normal, dann kaufen sie irgendwas zum Trinken und so. Sind mir wahnsinnig heiß dort. Und dann gehen die da und die sehen mich nicht. Ich bin im toten Eck. Ich habe dieses Begabung, dass ich irgendwie immer im toten Eck stehe. Und dann machen die da rum, die beiden. Das war nicht so gut. Und sie hatte so eine Gans, die, wie in Mexiko weiß, dass die Frauen wunderschön blühen und früh blühen. Und sie streckt ihm alles entgegen und sie küssen sich wie verrückt. Und dasselbe ist mir passiert in der Kirche. Ich habe mich scheinheilig hingekniet, weil ich immer versuche mitzumachen, damit ich was spüre. Und dann sehe ich hinterm Beichtstuhl, geht das schon wieder los? Und da dachte ich mir, siehst du, noch nie wurde nachgewiesen, dass auf dem Steinboden knien und im Himmel will man was bringt. Aber man weiß empirisch, dass Schmusen dem Leben gut tut, dem Körper. Also es sind natürlich Bilder, über die sich ein Schreiber natürlich besonders freut. Ja.
Ja. Auch zum Beispiel über die Polizistin, Der tatsächlich ein vorbeigehender Passant in den Hintern kneift.
Ja,
Wahnsinn. Und sie reagiert wie?
Also in Deutschland hätten wir also 15 Staatsanwälte, eine Kampagne, mein Hintern auch und so weiter, wie auch immer. Nein, dann sage ich zu ihr, wie das und so. Und dann hat sie so gelächelt, ja, ist locker, er ist halt, der ist also ein Stadtbekannter, er ist halt sowas. Ja. Außerdem sind die Gefängnisse wie überall nicht völlig überfüllt, was sollen sie mit dem machen und so weiter. Kostet dem Staat nur was. Aber ich fand ich cool, weil, ja, das ist zwar nicht richtig, aber es ist auch nicht der Untergang der Welt.
Okay, ja, ja. Wie sind denn die mit ihrer Sexualität, die Mexikaner? Das klingt jetzt, als hätten die eine andere Beziehung als wir Deutschen zum Beispiel
zu Sexualität. Ja, das ist natürlich sehr komplex und ich war nicht in jedem, ich habe nicht zugeschaut, jede Webcam ist mir entgangen. Sie sind natürlich kujoniert worden, gedrangsaliert von der Kirche natürlich. Die Religion hat einen wahnsinnigen Griff noch auf das Volk. Und natürlich ist Sex und Sünde und der Körper der Frau ist das Sündigste, was es auf Erden überhaupt gibt. Aha. Und Sex mit Freude ist der Abschaum, den man sich nur erfinden kann. Ja, aber wenn sie dann losgeladen, dann sind sie feurig und stehen dazu. Und ja, klar, das, nein, das ist auch in den Filmen heute, also das ist ein unglaublicher Fortschritt. Ich habe auch dann so einen Sexshop gesehen, den ich vor 30 Jahren nie gesehen habe, wo meine Frau mit ihrem, also eine Pappfrau, eine hübsche, mit ihrem Dildo sieht oder ihrem Vibrator und sagt, soy feliz, ich bin glücklich, Gott, und denkt man sich, schön, herrlich, dass Frauen das sagen dürfen, ohne dafür gelüncht zu werden. Das ist ein ungeheurer Fortschritt in einem Land wie Mexiko. Ja.
Wir bleiben noch in Mexico City einmal. Ich bewundere dich natürlich für viele Sachen oder beneide dich vielmehr um viele Sachen, die du erlebt hast. Ich beneide dich nicht um die Fahrt in der Mexico City Metro. Denn das ist ja ein Erlebnis, fast unerträglich, oder? U-Bahn fahren in Mexiko.
Ja, also man weiß es ja nicht so genau, zwischen 20 und 25 Millionen Einwohner. Mexico City streitet immer mit Sao Paulo oder Tokio oder wie auch immer um den ersten Platz der Länge. Drumherum gibt es diese Cinturones de Pobreza, diese Armutsgürtel und so. Und 5 Millionen pro Tag benutzen das System, das eigentlich sehr gut ist, das gut funktioniert, sehr sauber auch ist. Es gibt zum Beispiel einen eigenen Frauenwagen, der erste. Da dürfen nur Frauen hin. Nein, weil wie überall auf der Welt manche Männer nicht wissen, wie man sich im Gedränge Frauen gegenüber benimmt. Ja? Mhm. Und der Kampf da, ich kann mich diese Szene erinnern, wo ich durch einen langen Tunnel gehe zum Umsteigen und dann sehe ich vor mir dieses Heer von schwarzen Köpfen, die mir dann wirklich jeder Mexikaner, ich wüsste, ich habe keinen getroffen, der keine Schwarze hat, also gefärbt. Und dann sage ich mir, wie so ein griechisches, altgriechisches Heer, die Spartaner rücken ein, aber wir kommen nicht zum Kriegsschauplatz und wir rücken in die nächste Metro ein, wo schon ein Heer auf uns wartet. Und diese Szenen, wie man da hineinkommt in den Rush Hours, wo zum Beispiel in Auschwitz Rucksäcke verboten sind, weil kein Platz ist. Ja. Und welche Taktik man lernen muss, damit man nicht zurückgewirbelt wird, wenn man raus will. Und es gibt Leute, die kamen nicht raus, weil die draußen waren, ja rein wollten und so. Also, da möchte ich dann nicht unbedingt Mexikaner sein.
Was ist die beste Taktik, um reinzukommen erstmal?
Die beste Taktik ist zu warten. Natürlich, es hat keinen Sinn, die Leute müssen ja raus, weil sonst kann ja keiner mehr rein. Ja. Und dann aber den Augenblick abwarten, das ist natürlich Erfahrung, wo du noch reinkommst, wo die Wand noch penetrierbar ist. Mhm. Und dann sofort umdrehen, um an der Wand zu stehen. Erstens bist du dann sicher, dann kannst du deine Sachen. Und dann, klar, damit du erstens rauskommst, da habe ich auch verstanden, warum die Leute nicht nachrücken. Weil sie, wenn die drin im Mittelgang, kommen sie ja nicht mehr heraus.
Also sie gehen nicht durch einfach.
Ja, ja.
Sie wollen in der Nähe der Tür
bleiben. Ja, natürlich, alle. Damit sie rauskommen. Ja, und so. Also die Ding ist, schau, es kann aber sein, dass du nicht mehr reinkommst, ja, dass es zu spät ist. Und dann ist es zu spät, dann musst du halt auf die nächste warten, dann geht es natürlich wieder los. Ja.
Ja. Oder du kommst nicht raus.
Ja, und dann kommt dazu natürlich die Armut. Da sind ja diese Bettler drin natürlich, die Armen, diese alten Männer, muss ich vorstellen. Die Leute sind 70, 80 Jahre, haben nichts und kratzen auf irgendeiner alten Geige herum oder strecken ihr kaputten Fuß. Also, das ist ihr Einkommen. Ja? Das ist ihr Ding. Damit verdienen sie Geld. Ihr nicht bewusst heilen lassendes Ding, damit die Leute Misericordia, Mitgefühl haben. Patienz hier zeigen und Amor
am Bock. Das hat auch einer dann ganz offen zugegeben,
ja,
oder?
Klar,
er will das gar nicht verheilen lassen.
Ja, auf jeden Fall könnte es besser machen lassen. Ja, ja, auch in Mexiko gibt es ja NGOs, die einen helfen und so. Aber nein, das ist sein Ding. Ja. Mhm. Das hat er von einem Autounfall und das will er behalten.
Okay. Und dann schreibst du auch noch von einem ganz besonderen Sitz, also einen eigenen Waggon für Frauen. Das ist schon was Dolles. Aber dann gibt es einen Penis. Sitz.
Ja, der ist der Penissitz. Es ist so die Rücklehne ist nach einer männlichen Brust modelliert und das, so wie meine Mutter es ausnannte, das erigierte Glied liegt da mitten auf dem Sitz und nur Männer dürfen sich draufsetzen. Ja. Dieser Sitz soll die Männer und das Bewusstsein kam ja auch erst in den letzten Jahren, dass Frauen nicht in die Metro steigen, um abgefummelt zu werden, ja, sondern dass da jetzt ein Bewusstsein ist, auch in dieser Macho-Gesellschaft, man macht was aus Respekt vor den anderen und dann, das ist natürlich lustig, ja, es ist unbequem darauf zu sitzen, lange geht es nicht und so. Also,
aber es setzt sich immer jemand drauf.
Ja, ja, es wird auch geschmunzelt, es gibt auch Frauen, die schmunzeln natürlich,
Wie viele Sitze gibt es denn davon? Also ich meine, hat jede U-Bahn einen oder gibt es nur zwei U-Bahnen?
Das weiß ich nicht. Metros? Ich glaube, das ist einer.
Einer,
das ist
einer. Ein einziger. Aber über den reden Sie dann
halt. Ja, ja, alle. Klar. Und es gibt dann diese Plakate, wo man so laszive Männergesichter sieht und so schaust du eine Frau an, das macht man nicht. Oder einer, das hat nichts mit Sex zu tun, der hat so eine Gas, so eine, wie sagt man das, so einen Mundschutz an. Mhm. Bitte nicht ausatmen wörtlich, denn du könntest Mundgeruch, also weil man so nahe aneinander ist und so. Aber man muss sich vorstellen, das sind Menschen, die jeden Tag, ich weiß, ich fahre wieder nach Hause nach Paris, ich habe meine Wohnung, muss das nicht durchziehen, aber die müssen das Tag für Tag machen.
Ja. Wo du gerade die Plakate ansprichst, die Mexikaner und Werbung. Werbung an der Straße zum Beispiel, das ist auch etwas ganz Besonderes, oder? Dir sind, und das war mehrfach in dem Buch, war das zu sehen, dir sind immer wieder Werbesprüche aufgefallen, Werbeplakate.
Na gut, das ist schon ein bisschen auch, daran sind sie natürlich beeinflusst von Amerika natürlich. Wir kennen das alle, da sind diese Billboards, diese riesigen. Mm. Und da sogar. Ja, das fand ich sehr schön, wo diese, ist auch ein vorne habe ich das kleine Motto reingeschrieben, da stand dort eine sinnliche Massage. Auch du bist sterblich. Ausrufezeichen. Ruf heute noch an. Das fand ich wahnsinnig schön. Da steht alles drin, wir alle vergehen. Lebe jetzt. Weißt du, lass es jetzt gut gehen, denn irgendwann ist es zu spät. Und
so. Das ist sehr schön. Ja. Es gab ein Plakat, das du beschrieben hast, das habe ich gar nicht so hundertprozentig verstanden, was der Hintergrund war. Das waren die zwei Ärzte und die Pyjamas Chirurgicas.
Ja.
Was war das für ein Ding?
Naja, das Witzige ist dann, dass ich habe das gar nicht übersetzt, weil die meisten ja das verstehen. Also Chirurgen-Pyjamas, das war halt ihre Dress, um zu operieren. Mhm. Aber wir würden ja nie sagen, da kommt der Chirurg mit seinem Pyjama. Das war nicht so lustig. Manche Wörter haben ja, man weiß ja, wenn man eine Sprache spricht, ist das der nächste Weg, um ein Land und ein Volk kennenzulernen. Und das fand ich nicht lustig, diesen Ausdruck und so.
Das ist wahnsinnig schön. Ja. Also, es war nicht nur Mexiko-Stadt, du bist weitergereist natürlich. Tampico hast du gerade erzählt, du warst in Monterrey, ein Drogenzentrum, kann man sagen. Was merkt man davon? Was hast du davon auch mitbekommen?
Naja, wenn du willst, Drogenzentrum, ja, es gibt schon Staaten, also States in Mexiko, die vielleicht weniger betroffen sind, aber überall.
Jetzt, überall,
ne? Überall, ist ja klar. Nein, auf der anderen Seite sind mexikanische Widersprüche, gilt Monterrey in Südamerika als der Ort, an dem man am liebsten lebt. Ja? Und so. Ja, ich habe da sehr schöne Geschichten kennengelernt, gefunden auch mit Juan, der dann, muss ich erzählen, ist ein ganz abgerissener Typ und der erzählt mir, dass vor Jahren kam eine Inderin und hat da auf dieser Plaza so Yogakurs gemacht. Er hat das Wort nie gehört, er hat keine Ahnung, er hat kein Geld gehabt, da mitzumachen, schaut aber von der Ferne zu und lernt diese Asanas für sich selber, also diese Verrenkungen. Ja. Und seitdem, dann gehe ich mit ihm runter an die Kreuzung und wenn rot ist, dann stellt er sich vorne hin und verbeugt sich und macht dann, streckt dann seine schwarzen, endlos schwarzen Fußsohlen in die Luft und macht da seine Yogi-Sachen. Das kriegst du auch nie in Deutschland geschenkt. Und dann rennt er los und er kassiert Geld. Und dann sieht man immer wieder ganz seltsam. Da kommt ein Range Rover, der mindestens $50,000 kostet und der macht sofort nach oben die Tinted Glasses, also die
abgedunkelten
Gläser. Und der andere Range Rover, der macht auf und gibt ihm was. Also es gibt kein, man weiß nie, ist jemand groß oder nicht, man sieht es nie. Es gibt Pinkelreiche, die geben, es gibt reiche Pinkel, die nichts geben. Es gibt Arme, die nichts geben, es gibt Arme, die was geben. Aber so ruhig, der Typ war vollkommen ruhig, cool, hat sich damit abgefunden. Aber nicht auf tragische Weise, sondern das war sein Ding. Und es ging ganz gut. Alle 10 Minuten geht er wieder runter und dann turnt er wieder. Er hat mir die Füße nach oben, Riesenkreuzung. Wunderschöne Bilder, ja.
Die Mexikaner sind offensichtlich ohnehin extrem kreativ, wenn es um Unterhaltung an den Ampeln geht, oder?
Ja,
die machen immer irgendwas, wenn du mit deinem Auto an der Ampel bist.
Ja, da war so ein hübscher Kerl, der sich auf sein Hochrad, 2,5 Meter hoch ist der hinauf, also wieder war rot, die Autos waren, und dann hat er da seinen Panama-Hut mit dem Fuß hinaufgekickt, immer getroffen, hat dann oben, dann haben die Mädels, zwei hübsche Mädels, diese Keulen zugeworfen und dann ist er noch rumgefahren. Also ästhetisch auch wahnsinnig schön und dann auch ästhetisch schön anzusehen, junge, gut, ja, biegsame junge Menschen. Es war eine Freude und dann geht er runter und dann gehen die Mädels zu den Autofenstern hin und kassieren. Also es ist ganz unwehleidig, weißt du, nicht so rumhängen, sondern was machen und so weiter. Ja, schön, toll.
Ganz interessant fand ich auch den einen, von dem du geschrieben hast, der mit einer Schablone an die Rückscheibe geht, dann sprühen sie was hin Und du hast das Symbol des Fußballvereins.
Ja, das ist
Tiger
der,
war das, oder?
Ja, Tigres.
Tigres.
Also die Tiger, das ist die Fußballmannschaft dort in Monterrey, die sehr berühmt ist. Und das kann man ja bitte wegwaschen und dann gehen sie nach vorne zum Fahrer und der gibt ihnen dann ein paar Pesos.
Ja,
und so. Ja, das geht natürlich nur in so einem Fußballverrückten. Bei uns in Deutschland gibt es nicht, das wäre ja undenkbar. Ein Auto, da ist was draufgesprüht. Ich bitte dich.
Aber da sage ich dir ganz ehrlich, will ich auch nicht haben.
Ja, ist okay. Ich habe kein Auto. Gehört.
Du bist kein Fußballfan auch. Deswegen.
Ja,
doch. Ach, doch ein bisschen.
Wenn es elegant ist.
Also ein Sonntagsfußballfan. Aber
ja, wenn ich weiß, es wird. Ich mag schon zuschauen, wenn Leute sich bewegen können und wenn es stimmt, das Spiel. Ja.
Aber wenn ich kein Tigres-Fan bin und in Mexico City gibt es garantiert mehrere Mannschaften, die ganz oben mitspielen, oder?
Wahrscheinlich schon.
Wenn ich kein Tigres-Fan bin, dann werde ich sauer.
Ja gut, die laufen ganz kurz vorbei und zeigen das und dann gibt es ein Zeichen.
Das ist gut.
Ja, ja,
das ist ganz gut. So, ein Ort, an dem du auch warst. Wird er Chihuahua ausgesprochen?
Ja, Chihuahua.
Chihuahua, richtig?
Ja. Wie der Hund halt, ja.
Wie der Hund. Welche Rolle spielen Hunde in Chihuahua?
Ja, also die Legende gilt, genauso weiß man das nicht, das sind diese kleinen, ganz putzigen ältere Damen, sieht man öfters bei uns.
Ja, genau.
Und das ist ganz rührend, die Azteken sollen die schon gehabt haben und die haben gedacht, dieses kleine Hündchen führt den Verstorbenen dann ins Jenseits, dafür wurde dann erschlagen und wurde mitbegraben. Ich bin an so einer Tierhandlung vorbei und es war wieder mal mörderisch heiß und dann sind diese Tierchen, ich versuche ja immer freundlich zu allem, was lebt und atmet zu sein. Und dann sind die diesen Käfigen, es war schon durchlüftet, aber also das Tiervolk hat es auch nicht immer schön in Mexiko. Es gibt natürlich wahnsinnig viel streunende Hunde, die sich durchfretten, die knochig sind, die halt leben müssen, gell? Natürlich. Und es gibt wie überall auf der Welt Menschen, die Tiere achten und sie respektieren und freundlich mit ihnen antun. Und die anderen, die ihnen Tritt in den Hintern geben und so, klar.
Chihuahua. Aber die erste Rasse kommt von dort? Man weiß es nicht, oder?
Ja,
es ist, aber der Hund wurde benannt nach diesem Ort?
Absolut,
das
nach
auf jeden
diesem
Fall.
Ort. Das ist gesichert, das kommt von diesem Ort.
Ja.
Und jeder erfindet sich dann eine Legende. Der Bürgermeister eines Tages sagt, okay, das erfinden wir. Und so. Mit den Azteken und so weiter, das klingt ja gut.
Ja. So. Denkmäler fallen dir ja auch immer auf, links und rechts.
Ja.
Deswegen, gerade in Mexiko, gibt es den großen Chihuahua auch als Denkmal dort?
Ja, viele.
Also viele sogar.
Ja, Benito Juárez, der ja der erste gewählte Präsident.
Nicht meine Hunde. Gibt es einen Chihuahua-Hund als Denkmal?
Also nicht, dass ich wüsste.
Ah ja, siehst du mal.
Nee, nicht.
Aber den Präsidenten da.
Ja, also überall natürlich. Ja, seltsamerweise, heute sagt man ja nicht mehr, weil sie es so wünschen, dann respektiert das Indigene, sagt man heute, oder eine Indigene. Der war der erste Präsident und später hat sich natürlich durch die Mestizen, also die Mestizen, die sogenannten Mischlinge, also die, also die Spanier, die mit einem in Anführungszeichen, ein Kind gezeugt, das nennt man heute dann einen Mischling, ja, und die schauen wieder runter auf die Indigenen, also die sich nicht vermischt haben. Aber wir alle auf dieser Welt sollten lernen, dass wir alle Mischlinge irgendwo sind, ja, und gut.
Ein interessantes Volk, das finden wir auch im Val de Sebastian. Das sind Tarahumara heißen die. Habe ich das richtig jetzt in Erinnerung? Tarahumara, da bringt man schnell mal ein Au und U irgendwo durcheinander. Die wir heute als exzellente Langstreckenläufer kennen.
Zu 300 Kilometern, ja.
Etwa für 300 Kilometer.
Mit ist kurzen Pausen allerdings, aber das machen sie.
Wo kommt dieses Volk her? Was ist deren Lebensphilosophie? Wie leben die heute?
Ja, die leben eben, ich beschreibe mal diese einzige Strecke, wo eine Eisenbahn gibt für Passagiere und die führt durch ein Gebiet, das viermal so groß ist wie das Grand Canyon in Amerika. Also man kann sich vorstellen, man wird betäubt von der Schönheit der Welt, von den Ausblicken, die Brücken wackeln auch ein bisschen, man weiß ja nie so genau, der TÜV war vielleicht längere Zeit schon nicht mehr da und so. Und unten liegen die verrosteten Waggons. Also man kann sich einiges zusammendenken und so. Aber es gibt Tequila im Bistro, im Restaurant und natürlich sind bewaffnete Soldaten da, die uns beschützen mit der Flinte. Sie sind sehr stolz, 25 Jahre ist nichts passiert und die reden dann und erzählen, sie wollen, eigentlich habe ich das Gefühl, sie wollen irgendwie, dass es kracht, damit sie ihren Reason of Living hier endlich beweisen können, dass sie ein Recht dazu haben, da zu sein und so. Ja, das ist Wahnsinn. Diese leben in diesen zerklüfteten Gebieten, weil sie vielleicht mit das geschundenste Volk sind, in geschunden von den Mexikanern, geschunden von der Kirche, den Glauben natürlich weggenommen, zwangsgetauft wurden. Jetzt geschunden von den Drogenhändlern, die dieses Gebiet haben wollen. Die kommen da mit der Kalaschnikow und mit der großen Kreissäge, um die Bäume und so weiter abzuhacken. Aber jetzt sind sie in diesen Schlucht und da geht nichts mehr, da kann man nichts anbauen und so weiter. Ja. Und jetzt sind sie relativ in Frieden, werden sie gelassen. Mhm. Und so, es gibt natürlich lange nicht mehr so viele, wie es vorher gab. Und da gibt es auch einen ganz berühmten, der auf der ganzen Welt diese irrsinnigen Ultramarathons läuft, die dann mindestens 100 Kilometer lang sind.
Ja. Ja. Wie kleidet sich dieses Volk? Also wie du und ich? Oder sieht man ihnen das Indigene noch an? Ist es exotisch für uns?
Ja, na gut, sie sehen jetzt nicht so aus wie ich. Also sie sehen natürlich, sie sind besser gebräunt wie ich, beneidenswert. Ja, natürlich würde man sagen, das ist jetzt auf den ersten Blick kein Europäer, aber die sind natürlich auch die arbeiten in der Stadt, die sind in der Stadt, das ist klar, die sind Lehrer, manche haben es ganz nach oben geschafft, also das ist nicht, aber dieses Laufen, und das ist das Schöne, die haben eben keine Nike-Airbag-Schuh für 300 und das müssen sie haben. Und hier am linken Oberarm müssen sie noch den Herzschrittzähler, nix. Sondern das ist Zen, sich auf ein Ding zu konzentrieren. Aha. Nicht verbittern, nicht dieses lefzende, ich muss es schaffen. Und zusammenlaufen, um Kraft vom anderen zu bekommen. Mhm. Also die sind ja auch den Tieren nachgelaufen nach oben, um sie dann, also die sie essen wollten, dann gepackt und dann getötet. Also die waren schneller hinauf wie so ein Geißbock, um sie zu erwischen und so. Also es hat was ganz wieder Zen-artiges, was ganz Klares im Kopf. Dieses nicht Multitasking, was ein unglaublicher Schwachsinn ist, sondern ein Ding machen. Ich laufe und dabei konzentriere ich mich auf meinen Körper, auf das Laufen. Ja. Und das macht sie so gern.
Aber ohne Multitasking geht es in unserer Gesellschaft eigentlich ja gar nicht, oder? Auch du bist davon nicht frei.
Na, aber ich versuche.
Ja, du schaffst das schon.
Ja, ich meditiere auch jeden Tag. Also, außerdem bin ich ja nicht so wichtig, dass ich 1000 Dinge auf selber machen muss. Ich versuche mich auf ein Ding. Früher hätte ich jetzt, wenn du mich interviewt hast, noch nebenbei gehäkelt. Aber das habe ich jetzt gelassen.
Ehrlich, du kannst häkeln. Aber du hast zumindest kein Smartphone. Und damit. Also, denke ich mal. Oder hast du inzwischen eins?
Nein,
du hast keins. Denn damit schaffst du dir automatisch einen Haufen Ruhe.
Ja, das ist wahr. Es ist so, dass die Erdachse, habe ich gemerkt, dreht sich weiter, obwohl ich nicht immer erreichbar bin.
Wirklich?
Ja, irgendwie kam mir dieser Schrecken über mich und dachte ich, ich brauche keins.
Acapulco, auch eine Station, die du gemacht hast in diesem Buch. Acapulco, eine Stadt, die du schon vor 30 Jahren mal erlebt hast.
Ja.
Wie hat sie sich verändert?
Ja, wie das ganze Land. Acapulco hat sogar geschafft auf die gefährlichste Stadt der Welt. Jetzt ist es so dritter, vierter Platz, man weiß es nicht so genau. Und damals war es ja dieser Seaside Resort, ganz berühmt geworden, doch Errol Flynn, Schwarzenegger war da, der Rockefeller hat dort dann Land gekauft, also das war der Jet Set, das war damals der to be,
natürlich,
place to be.
Loco in Acapulco.
Ja, genau. Also das war damals in den 50er, 60er Jahren und ich habe dort ja auch einen berühmten schweizdeutschen Musiker kennengelernt. Wie auch immer.
Wen?
Teddy Staufer, den keiner mehr kennt, der immer sagt, er musste dann Deutschland verlassen, weil die braune Brut kam an die Macht und er sagte immer, Heil Goodman. Und er sollte Heil Hitler sagen, aber er sagte Heil Goodman. Wie auch immer. Jetzt, klar, Drogen, Wahnsinn und Kinder, die sniffen natürlich das ganze das Klebstoff, wenn sie nicht an die Drogen rankommen und so weiter. Ich möchte aber diese eine Szene, die einer der stärksten ist und die natürlich nicht mein Verdienst ist, sondern ich gehe in die Zona Rosa. Wie ich dort mal vor 30 Jahren, da gab es diese Spelunken natürlich mit von den Musikern im Nebenraum, die Muttis mit ihren Mädels, dann konnte man Zimmer mieten und so weiter. Und da ist alles weg. Es ist also auf irgendeine Weise politisch korrekter geworden. Es gab auch diese Kneipen, wo man so einen Agavesaft getrunken hat und dann war die Pissrinne unter der Theke. Dann konnte man da Ding, weil das so auf die Blase gedrückt hat. Also man irrt, man hat Hahnenkämpfe, was natürlich politisch heute überhaupt nicht mehr geht. Aber auf der anderen Seite viel gefährlicher geworden. Diese Straße, wo ich dann entlang gehe, war früher diese Straße mit diesen Nightclubs und da wurde gerauft, aber es war nicht. Und jetzt völlig zugenagelt. Das könnte ein Casa de Seguridad sein, das heißt, da werden die Leute gefoltert, von denen von außen siehst du überhaupt nichts. Und da treffe ich, ich glaube, Stefan heißt er, ja, und wir kommen ins Gespräch, der repariert da was. Und dann erzählt er mir, zuerst kniet er mich, nicht in diese Straße reinzugehen, weil dort wurde angeblich ein Deutscher vor kurzem unter eine Französin entführt. Gott, ich glaube das nicht ganz immer und ich glaube auch, dass weiße Menschen einen gewissen Bonus haben, weil dann wird wirklich was unternommen, die Polizei käme dann wirklich. Sonst sagt man, Mexikaner ist doch egal. Ja, also leider ist das so. Und dann kommen wir ins Gespräch und erzählt er mir, dass sein Sohn, Arzt, fährt mit seinem Freund, der ist auch Arzt von der Stadt, wo er arbeitet, zurück nach Acapulco. Im Fond sitzen zwei Freunde, die bei der Stadt beschäftigt sind. Sie werden angehalten, die vier werden erschossen. Es stellt sich raus, dass die beiden hinten gepanscht haben, Drogen nebenbei gehandelt haben. Die Gegengruppe kam drauf, dass sie gestreckt haben den Stoff, also minderwertig und so weiter. Und die zwei anderen wurden, die hatten gar nichts mit Drogen, sogar mit erschossen, damit es keine Zeugen gibt natürlich. Das ist die Gefährlichkeit, dass du erwischt wirst. Und dann hat dieser Vater erzählt mir das alles. Und dann sagt er, dass die Polizei hat dann was gemacht, wurde ihm gezeigt, ja, dann wurde er in die Leichenhalle. Aber er sagt, das ist er nicht. Der ist viel zu klein für meinen Sohn und das Gesicht, das stimmt nicht so. Und wie jeder Vater hat er das natürlich nicht akzeptieren können, dass sein Sohn Johann nicht mehr zurückkommt. Mhm. Und dann hat er mir auf dem Handy die Leiche seines Sohnes, er sagt angebliche Leiche. Und dann sagt er, macht jetzt selber Untersuchungen. Mhm. Also, und das ist nicht wahnsinnig gefährlich, gell, wenn du als Privatperson. Und dann hebt er vorne in seinem, er hat so ein Pickup, diesen Gummi da hoch und da liegt dann eine Beretta da. Und dann nimmt er sie in die Hand, gell? Und dann geht er auf mich zu und umarmt mich und fängt dann wahnsinnig zu weinen an, weil er jetzt dann doch irgendwie dann immer wieder von dem Zweifel dann überwältigt war, dass es doch sein Sohn ist, dass der doch ermordet ist und dass dieser Sohn nie wieder zurückkommen wird. Er denkt, er ist irgendwo das selber und muss jetzt da mitmischen beim Drogen. Und es war wahnsinnig, er hat die Knarre in der Hand und umarmt mich dann. Aber wie jeder Mensch kannst du einem anderen da nicht helfen. Du kannst ihn nur festhalten. Ja. Mhm. Aber durch diesen Schmerz, den wird er noch lange mit sich herumtragen. Ja. Aber so sind die. Ich glaube nicht, dass in Deutschland sowas passieren kann, dass sie da offen sind und dass sie das herzeigen, deine Wunde herzeigen, dieses sich öffnen und die Verzweiflung. Ja. Mhm. Ja, es ist ein Leid auch in Mexiko, das ist klar. Das ist was.
Ja. Und eine ganz besondere Totenkultur. Also das wissen wir auch schon aus der Geschichte überhaupt oder von Frida Kahlo, der Malerin. In Mexiko ist immer bunt. Das Totenreich scheint auch irgendwie bunt zu sein. Woher kommt das?
Naja, das ist schwierig zu sagen, aber es ist natürlich klar auch ein Versuch. Wir haben uns erfunden, dass wir beim Heiland dann sitzen und die Harfe spielen. Also zumindest habe ich so in der Volksschule gelernt. Weil der Mensch, wie der Buddhismus sagt, es nicht akzeptieren kann. Er will es nicht akzeptieren. Das macht das Absurde am Leben aus, dass es zu Ende ist. Mhm. Und dass du die Menschen, die du liebst, verlassen musst. Und du Menschen verlässt, die dich lieben und so. Und deshalb sucht sich jeder, der Buddhismus hat sich dann das Nirvana erfunden, oder die Hinduisten, die Hindus, die Seelenwanderung und so.
Ja, klar.
Ja, also das sind für mich lauter mehr oder weniger intelligente Versuche, über diesen Schmerz, dass es zu Ende ist, diese narzisstische Wunde, ich höre auf, ich bin ja der Mittelpunkt. Jeder ist natürlich irgendwo, denkt, er ist der Mittelpunkt. Ich muss aufhören. Mhm. Und deshalb ist es dann lustiger und dann saufen sie und dann tanzen sie, klar, um über diesen Schrecken des Todes hinwegzukommen. Ne? Mhm. So vermute ich mal. Gell?
Welche Bedeutung hat eigentlich die Jungfrau von Guadalupe? Die ja permanent auftaucht. Überall, an jeder Ecke. Ne?
Ja, das ist die unbefleckteste und berühmteste Jungfrau der Welt. Sie schwebt fast über jeden Mexikaner. Es gibt nur 5%, so die Umfragen, Atheisten. Und dann gibt es halt Zettelchen, da gibt es so Juramento, so Schwüre erlebt. Also neben Kirche gab es so eine Halle, wo dann die ganzen Drogenabhängigen und Besaufbrüder da kommen und nach vorne schlürfen und die Jungfrau anbeten, weil diese Jungfrau ihnen helfen soll. Wenn jemand auf mich in dieser Welt hören würde, dann würde ich sagen, du, Das hilft ja nicht. Aber es ist natürlich die Einbildung. Wenn du glaubst, es ist so, dann ist es so. Wenn du glaubst, du bist der schönste Mann der Welt, dann bist du der Schönste. Du bist der Intelligenteste, dann bist du der Schönste. Helfen tun immer nur, und das kommt immer wieder durch, wir uns oder wir helfen uns nicht. Das Glück und unser Unglück. Menschen sind nie unglücklich, weil der Herrgott sie nicht mehr liebt, sondern weil sie nicht geliebt werden. Weil sie das Pech haben, niemanden lieben zu können und nicht geliebt werden. Oder beschissen werden. Sie werden auch nicht vom Herrgott beschissen, sondern sie werden von anderen. Aber sie werden auch andere helfen ihnen und bringen ihnen. So denke ich halt. Ja? Und deshalb sollten wir uns nicht hinaufverflüchtigen, sondern uns zuwenden, den anderen in kleinen, bescheidenen Rahmen, ohne Getue, ohne Gedöns, Freundlichkeit üben und den anderen, wie mein Zen-Master sagte, behandeln, just fucking normal. Ja, genau. Ohne Respekt getan, sondern einfach, es gibt eine Stelle, wo ich schreibe, dass ein, lese ich einen Reisebericht, ein Reiseautor, der beschreibt, wir sollen mit Demut reisen. So weit kommt es noch. Du sollst selbstbewusst und mit einer freundlichen Ausstrahlung reisen. Ja? Nicht dieses demütige Getue, das ist ganz falsch, das ist nur die Gegenseite von Hochmut. Nein, sondern auftreten und freundlich. Jeden Zweibeiner, Einbeiner, Beinlosen, ganz egal welche Farbe und wie auch immer, als fühlendes Wesen wahrnehmen. So einfach. Just like that. Just fucking normal. Ja?
Was ich sehr schön finde, du trägst ja sehr viele Gedichte in deinem Herzen. Und du hast geschrieben, noch der schlechteste Mensch, aber ich weiß nicht, wie es weit geht, noch der schlechteste Mensch lässt sich von einem Gedicht bezirzen oder besänftigen oder was auch immer. Diese Macht der Gedichte, etwas wirklich ganz Altmodisches. Heute interessiert sich ja kaum noch einer für Gedichte. Aber du benutzt es fast als Waffe der Freundlichkeit, als Waffe des Sanftmuts.
Naja, es ist, wie Enzensberger sagt, es gibt heute mehr Dichter als diejenigen, die Gedichte lesen. Ich bin selber kein Dichter, ich kann das überhaupt nicht, aber ich lerne dadurch Sprache, weil Gedichte das Kürzeste und Klarste ist, was man schreiben kann. Es ist so, ich erzähle eine Stelle, wo natürlich jeder Reisende weiß, dass viele arme Leute kommen auf dich zu, du bist weiß, das heißt, du bist Multimilliardär, okay, und du hast riesige Goldkisten, mit dir trägst du herum und dann kommen sie zu und es ist klar, wenn ich jetzt alles hergeben würde, müsste ich am nächsten Tag zu Fuß zurückgehen oder wenn mich einer fragt, ein einfacher Mann, das war nicht so süß, wie bist du bist aus Paris, bist du mit dem Bus gekommen oder mit dem Flugzeug? Das war nicht so süß, so unheimlich, so großartig. Oder einer sagte zu mir, Paris, ah, du bist aus Paris. Also jetzt sag nochmal, kommst du aus Frankreich oder aus Paris? So war es, eine ganz geschlossene Welt. Aber zurück zu deiner Frage. Und ich mich erinnere, in Afrika, wo es mir dann immer wieder mal zu viel wird, weil zu viele Leute auf mich zukommen. Ich habe mir so ein Budget pro Tag, das drücke ich ab, das ist das Mindeste. Und dann habe ich die Tour gehabt in Afrika, sag, du pass auf, der Heiland, findet er das gut, der Heiland, dass du jetzt da bettelst, anstatt dass du deiner geregelten, ordentlichen Arbeit nachgehst und so? Und da kann ich wahnsinnig moralisieren sein. Ich bin ja Ex-Katholik und Schuldgefühle verteile links und rechts. Und dann hat keiner widersprochen, denn dem Heiland widersprichst du nicht. Okay? Und in Mexiko haben wir eben diese, jetzt habe ich plötzlich die Geschichte, ich jetzt sage ein Gedicht auch von einem mexikanischen Dichter. Und das ist auch einfache Menschen, die Poesie der Sprache. Wenn er mal rankommt, dann berührt einen das und das macht ihn sanft und er fühlt sich beschenkt. Ich kann gar nichts dafür, ich bin nur der Messenger. Ich schenke ihm das Gedicht, das ich von dem Dichter geschenkt bekam. Ich kann nicht sagen, geh vorbei, geh, lass mich in Frieden, das schaffe ich nie. Sondern entweder gebe ich was oder er muss mir was erzählen, eine Geschichte. Ich sage, okay, musst du aber dir verdienen. Gell? Er muss aber eine Geschichte erzählen. Oder ich schenke mein Gedicht. Und das ist erstaunlich, ganz einfach, Frauen und Männer dann ganz weggehen, ganz in sich gekehrt und es würden die Wörter nachklingen und irgendeine Seite in ihrem Busen erreichen und ansprechen.
Aber geht nie einer weg und sagt irgendwie, oh Gott, was will der mit mir? Oh Gott, lass mich bitte in Ruhe.
Nein, gar nicht, nein. Gar nicht. Und sie sind auch, meistens muss ich auch sagen, sehr angenehm, dann lassen sie auch einen, dann ist es, Ding, es gibt ja andere Länder, da brauchst du einen Bodyguard, gell, also. Nein, das ist so.
Mit welchem Gedicht hast du dem einen oder anderen Mexikaner eine Freude gemacht? In welcher Situation?
In diesen Situationen oder wo ich von diesem Mädel beschreibe, eine hübsche Mitfahrerin und ich gebe ihr dieses Gedicht, wir sind ein bisschen neckisch und es ist lustig, eine blitzgescheite Frau, Professorin, deutschsprachig sogar, und Literatur unterrichtet. Also die haben sich zwei getroffen. Und dann habe ich ihr dieses berühmte Gedicht von diesem Eugen Gomringer, das ist ein Riesenskandal damals war in Deutschland, jetzt an der Alice-Salomon-Hochschule, wo er davon schreibt, dass es also Avenidas, Mujeres, Flores, und dieses Gedicht, dass die Schönheit der Straßen, die Schönheit einer Frau, und dazu gibt es noch un admirador und ein Bewunderer. Und es gibt diese Hohlköpfinnen und Hohlköpfe in Deutschland, die glauben, dass das zu sexuellen Übergriffen verführt, weil ein Dichter davon schreibt, dass eine Frau die Schönheit einer Frau bewundert. Und ja, in den Situationen, wo ich denke, ich habe ja nichts, ich bin ja nicht weltberühmt, hey, Andres! Ich habe dein Buch gelesen, dein letztes Mal. Ist ja nicht so. Ich habe auch keine Macht, ich habe auch keine Goldkissen. Ich habe ja nur mein Mundwerk. Das ist meine einzige Waffe und meinen, habe ich auch geübt, meinen Charme. Ja? Also, ich glaube, dass das Smartphone auch die Leute auch für sich selber, die gehen ja gar nicht mehr raus, die fragen auch gar nicht mehr andere. Ja? Also, sie denken, sie haben alles da. Und ich bin ja gezwungen, dass ich Kontakt mache, auch wenn ich mal müde bin und so, ist egal. Da treffe ich die Mathilde, glaube ich, die mir von ihrem Mann erzählt, der gestorben ist, und sie sagt, jeden Tag tanzt sie um den Frühstückstisch, dass er weg ist, der alte Herr und so. Also, großartig. Leute sich ausplappern und das sagen, was sie fühlen und nicht, was man erwartet und all den Kack. Ja.
Letzte Station für heute. Carmen del Playa. Eine Stadt, an der man wunderbar Tourismus in Mexiko erleben kann. Ich glaube, auf der Quinta. Ist das so die Hauptstraße?
La Quinta.
Ist die Hauptstraße da.
Also die Fifth Avenue.
Ja, natürlich.
Quinta ist La die Quinta. Fünfte.
Ja,
La
Quinta. Richtig.
Ja. Ja, also das ist, ich war gewappnet drauf. Ich wusste es natürlich, weil das ist ja auch, gedacht, La Costa Azul nennt sich das, nach der italienischen Küste da und ja. Côte d'Azur. Und nach der Riviera Maya, weil das unten ist das Maya-Gebiet, oben ist ja mehr Azteken. Da bis runter nach Guatemala ist das Reich, war das Reich der Mayas. Und das ist natürlich heute ein Kind, da ist der Touristenstrich, wo sogar Leute, und ich, wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich das verbieten, mit nackten Oberkörper, nicht herrlich formschöne Damen, sondern weniger formschöne Herren, über die Straße gehen, also durch da wandern, das würde ich verbieten. Und da kommt natürlich alles, es ist wie Süddeutschland, da kommt die Victoria's Secret, Boss, Zara, H&M, alles da, es ist nichts anderes. Ja, es geht da, ja, die Leute müssen leben dann, aber der Unterschied ist, jede zweite Ding, Amiga, queres fumar, magst du rauchen, komm rein zu mir und so weiter. Also wird nicht Drogen verkauft. Das geht ja nicht alles so, dass der das so ruhig machen kann, ist, weil die dann nicht hier schon wieder Kontakte mit der Polizei hat. Die Polizei geht die Polizei, damit der Typ da seinem Laden dann Drogen verkaufen kann. In dem Fall würde ich niemals hineingehen, ich schreibe das im Buch, weil du nie weißt, dass der dann seinen Kumpel an der Polizei und du bist dann drin und dann musst du mal abdrücken, ihn, den Polizisten und ihm, damit du nicht hops gehst und so. Also wenn man Drogen kauft, dann muss man das intelligenter anstellen und so weiter. Und dann treffe ich diesen Mann, ich dachte, das ist ein Roboter, der ging mir vielleicht bis zur Hüfte, nicht einmal. Und dann komme ich näher und der Mann hatte keine Beine. Ja? Also nur noch einen Stumpf unterhalb von den Hüften, vielleicht von 5 cm. Und wackelte da in der Mitte mit so kleinen Krücken, hat sich da so vorgeschwungen. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, also er hat gebettelt, als er Geld hat. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, es gibt ja nicht so wie uns Sozialversicherung, Hartz IV, haben wir nicht in Mexiko. Ja? Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Das Erstaunliche ist immer wieder, mit welcher Nonchalance, mit welcher Gleichmütigkeit diese Leute das hinnehmen. Das war nicht, der sagt, fuck Mexiko, scheiße, kein Mensch. Nicht, der hatte ein ganz unverbittertes Gesicht. Das war also für einen Westler ist das immer für mich überwältigend. Ja? Und dann haben wir so gesprochen, was er so verdient. Ja, gesagt, Leute, klar, sind ja, kommen die vor allem Gringos, die Amerikaner ist das natürlich klar. Acapulco, drüben Cancun wurde erfunden, weil Acapulco von den Amerikanern übergelaufen ist. Also hat man dann später Cancun gegründet. Und das ist ja nicht mehr weit weg von Cancun. Ja, und dann habe ich ja ausgerechnet, war gerade so ein Schild da, wo Eigentumswohnungen angeboten wurden, die jetzt gerade erobern. Und habe ich kurz ausgerechnet, was er verdient pro Tag und was das kosten würde, die 13. Da habe ich, glaube ich, 130 Jahre müsste er dann hier auf und ab geben, bis er das Geld hätte, um diese Wohnung zu bezahlen. Aber ich war immer, das bin ich immer wieder überwältigt von jemandem, der sein Schicksal annimmt, der er hatte Kinderlähmung und ganz schlimme, und es musste so noch mehr abgenommen werden, weil sonst wäre es vergiftet. Mhm. Ja, das bewegt mich sehr, und das gibt mir dann ganz seltsamerweise mir selber besser. Mhm. Weil ich mir denke, deine fucking kleinen Probleme, die du hast im Leben, gell? Und so. Und wie der stolz ist und der auf seine Art seine Würde hat und sein, der duckt sich auch nicht und der schaut die Leute an, so von unten. Also komm, Alter, gib mal was her. Und so. Also nicht so demütiges Gewinsel, sondern schau, wie gut du hast, du hast viel mehr, als du brauchst. Also drück ein bisschen was ab, ja.
Verkleidete Menschen haben wir auch noch, die in allen möglichen Figuren und Varianten dort auf- und ablaufen.
Ja, ja, dann gibt es natürlich diese, die tun dann als Azteken tanzen, stellst du, machen dann ihren Hokuspokus. Ja, die machen halt das. Dann gibt es einen, der mit einer riesen Angelschnur, der hat also seine Handyhüllen. Dann gibt es natürlich die Masseurinnen und die Masseusen. Das muss man dann herausfinden, wo es seriös ist und wo es nicht seriös
ist. Was ist das Seriöse? Masseuse oder Masseurin?
Masseurin.
Masseurin ist das Seriöse, ja.
Masseuse ist damit Ganzkörperanschluss, ja. Und so weiter. Also, aber es ist immer, das muss ich schon sagen, also es ist immer, Mexikaner haben eine, auch dort eine angenehme Art. Ich verstehe das ja alle, die müssen alle verdienen, die müssen alle leben. Die sind in die Welt hineingeworfen worden und ich hatte Glück, du hattest auch Glück, wir haben Ausbildung bekommen, wir leben in einem Land. Glück hat ja auch mit Geografie zu tun. Ich lerne ja auch immer, das Schöne an so einer Reise ist ja immer auch, dass du über dich selber lernst, wie weit du belastbar bist, was du dir zumuten kannst, die Bewunderung, wie du Dinge siehst von Menschen, die das du nie könntest. Du nie die menschliche Kraft hättest, das zu leisten und so. Aha. Das ist auch schön. Es ist auch ein Kurs über dich selber, ja, beim Reisen.
Du hattest über all die Jahre und die letzten Jahrzehnte viel Gelegenheit, auf Reisen über dich selbst etwas kennenzulernen. Aber du erwähnst es auch ganz speziell nochmal in diesem Buch über Mexiko. Eine Reise durch Mexiko ist ein Kurs im sich selbst kennenlernen. Was kam für dich denn Neues hinzu über dich?
Ja gut, ich bin ja immer als der alte Affe Mensch unterwegs, die es neu erfinden, und das glaube ich überhaupt nicht. Auch Madonna erfindet sich neu, sondern sie hat einmal den Büstenhalter, einen anderen, aber nach 30 Jahren sind die Texte genauso dümmlich wie zuerst. Nein, es geht nur darum, dass du tiefer gehen kannst, besonders als Schreiber natürlich. Du willst ja lernen als Schreiber. Du willst ja, es geht ja darum, Joseph Conrad sagt ja mal, was soll Kunst, was soll sie bezwecken, to make you see, ja? Zu sehen, zu lernen. Das gilt natürlich für einen Schreiber umso mehr. Ich habe oft entdeckt, dass ich meine Limits, meine Grenzen, meine Dankbarkeit, dass ich dann doch ein Glück hatte, das ich ja für mich völlig unverdient halte, dass ich eine Ausbildung habe, dass ich in einem Land lebe, wo ich nicht jeden Tag Angst haben muss um mein Leben und der Menschen, die ich liebe und die ich mag und so. Also Bewunderung eigentlich und immer eigentlich weniger, wir alle haben ja unseren Rassismus. Das ist die Frage nur, wie gehen wir damit um? Ja, ist ja klar. Und so rutschen alle mal so Bemerkungen heraus. Ja? Wer sagt, er ist kein Rassist, der weiß noch nichts von sich. Ja? Das alles. Und dass du immer bescheidener wirst und immer dankbarer für das, was du hast. Ja? Und ich hatte mal eine anstrengende Zeit in meinem Leben. Ja? Unverdient. Und jetzt habe ich eine bessere Zeit, die habe ich auch wieder unverdient. Aber, und das ist nur, James, englischer Schriftsteller, ist egal. Und der sagte, es gibt drei Dinge, die ich nach vielen Jahren gelernt habe. To be kind to people. Erstens, freundlich zu sein zu Leuten. Zweitens, freundlich zu sein zu Leuten. Drittens, freundlich zu sein zu Leuten. Dass du den anderen respektierst. Ich bin nicht bereit, jeden zu lieben. Ich denke gar nicht daran. Wir wären schon viel besser aufgestellt, wenn wir jeden und jede respektieren würden. Ja? Und für den Gemeinschaftsbesitz bin ich auch nicht. Ich möchte mein Fahrrad, meinen Mac, meine Pariser Wohnung und mein Bankkonto behalten. Ja? Aber ich bin dafür, dass Deutschland, und da komme ich auf unser Thema zurück, auf unser hier in Deutschland, dass wir ruhig ein Mitgefühl, und dass ich erschreckt bin über diese Eisigkeiten, der manche Leute über andere urteilen, die unter Schrecken und Todesgefahr. Denn denen, die Hilfe brauchen und die in Not sind, muss ein Land, das vor Geld und Reichtum und Erfolg stinkt wie unser Land, helfen. Und dann, klar, dann müssen sie, wenn das Land wieder in Ordnung ist, zurück. Aber in dem Augenblick muss man ihnen helfen. Da bin ich tief überzeugt.
Der Blick auf andere Länder ist dann auch immer wieder ein Blick auf das eigene Land. Man setzt es in Beziehung dazu.
Natürlich.
Insofern wird es vielen Lesern auch so gehen, wenn sie das lesen, was du in Mexiko erlebt hast, die Geschichten, die du mit zurückgebracht hast und wie du ganz am Anfang dort auch schreibst in diesem Buch, der Autor, und das möchtest du eigentlich von jedem Autor, von dem du ein Buch liest, der Autor darf ruhig schwitzen und in Not geraten. Und da war Mexiko eine sichere Nummer, ne?
Ja, natürlich. Ich bin total, wäre ich enttäuscht, wenn, ich erinnere mich, dass mein Verleger immer ein Buch wollte von mir über Deutschland. Da sagte ich, es ist mir zu sauber, zu steril, zu aufgeräumt. Und dann fiel mir die Idee ein, ich wandere von Paris nach Berlin und dann passiert natürlich was und so.
Du, so sauber und aufgeräumt ist Deutschland aber zurzeit nicht. Bald ist Deutschland reif für neue Geschichten von dir aus Deutschland.
Wenn du es sagst.
Aber jetzt erst einmal in Mexiko. Das ist das neue Buch von Andreas Altmann. In Mexiko. Reise durch ein hitziges Land. Bis die Tage. Wir hören dich hier sowieso in SWR 3 in unserem Podcast Die Welt von A bis A. Danke für heute.
Ich danke dir mit großer Freude.
Talk mit Tees.